Wir haben Predigtreihe Gemeinde und ich finde das Allertollste. Das Erste, was ich erstmal sagen muss, ist schön, dass ihr da seid. Ich habe ganz viele von euch begrüßt und ich sehe ganz viele von euch, die ich nicht begrüßt habe. Das heißt, ihr seid an mir vorbeigeschlichen oder ich war weg. Hi, cool, dass du da bist. Aber ich weiß, dass ihr euch noch nicht begrüßt habt. Deswegen möchte ich damit anfangen. Ich finde es eine schöne Sache, wenn ihr jetzt einfach die Leute um euch herum einfach mal begrüßt und sagt, hey, toll, dass du da bist. So langsam dürft ihr wieder zurückkommen, wenn ihr wollt oder auch nicht. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr euch nicht nur begrüßt, sondern gleich gute Gesprächsthemen findet, die ihr dann intensiv austauscht. Das ist klasse. Und ich möchte euch einladen, tut es nach dem Gottesdienst. Rennt nicht einfach raus und sagt, okay, fertig für heute. Sondern nutzt die Zeit nach dem Gottesdienst einfach auch, euch zu begegnen. Ist das S arg schwer? Das S? Pfeift es in den Ohren? Okay. Nutzt die Zeit einfach nach dem Gottesdienst wirklich miteinander Gemeinschaft zu haben. Bevor wir heute loslegen, möchte ich euch auffordern, für euch zu beten. Wir machen eine ganz kurze Zeit, wo ihr sitzen bleibt und betet einfach, Jesus, was möchtest du mir heute sagen? Ich möchte bereit sein, das Wort anzunehmen, das du heute zu mir sprechen möchtest. Okay? Jeder bete für sich. Und ich bete laut. Herr, ich bitte, dass du unsere Ohren aufmachst für dein Wort. Herr, wir sind nicht nur hier, weil wir Gemeinschaft haben wollen, sondern wir sind auch hier, weil wir vor allen Dingen von dir hören wollen. Herr, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und wir brauchen das immer wieder neu, von dir gestärkt zu werden und von deinem Brot des ewigen Lebens zu nehmen. Herr, so füll du meine Worte heute mit dem, was du sagen möchtest und öffne unsere Ohren, dass wir hören können, was du heute zu deiner Gemeinde sprechen möchtest. Amen. So, noch eine Aufgabe für euch. Meine Frage an euch heute ist, random, welche drei Eigenschaften von Jesus fallen dir als erstes ein? Ganz kurz nachdenken. Welche drei Eigenschaften fallen dir von Jesus als erstes ein? Gut, ich hoffe, ihr habt drei gefunden. Ich erzähle euch von einer Studie. Ich habe von dieser Studie nur von einem Bekannten erfahren. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, ob sie wahr ist oder nicht, wobei ich mir das sehr gut vorstellen kann. Und ich weiß nicht, wo es steht. Aber ich will euch das Folgende erzählen. Und zwar, man hat Menschen, Gläubigen, Nichtgläubigen, wie auch immer, man hat Menschen, zwei Listen von Eigenschaften gegeben und hat gesagt, okay, welche dieser Eigenschaftenliste spiegelt deiner Meinung nach treffender Jesus wider? Und eine der beiden Listen wurde ganz klar priorisiert. Und dann hat man die Studie aufgelöst. Und man hat gesagt, keine der Listen spiegelt Jesus wider. Aber eine Liste ist ganz klar männlich und eine Liste ist ganz klar weiblich. Und erschreckenderweise haben alle Leute einfach die weibliche Liste genommen und haben gedacht, der muss wohl so sein. Was ich dabei feststelle ist, wenn wir jetzt all die Eigenschaften nehmen würden, die wir jetzt gerade gedacht haben. Was ist das denn? Ah, okay. Wenn wir jetzt all diese Eigenschaften nehmen würden, wäre die Frage, wie kategorisieren wir sie? Und wahrscheinlich haben wir einfach nur ein sehr eingeschränktes Bild von Jesus, das nicht den ganzen Jesus umfasst, sondern wir suchen uns ein bisschen was raus und daran halten wir uns einfach fest. Und ich möchte euch die Bibelstelle von heute vorlesen. Die wird jetzt auch hier stehen. Wir haben... Nein, noch nicht. Das wäre zu einfach. Ja, here we go. We are family, Gemeinde im 21. Jahrhundert. Das Bild wird euch noch ein bisschen begleiten. Aber wir steigen nicht damit ein, sondern, Anne? Ja, damit. Das ist Kolosser 1, 15 bis 20. Und da steht, er ist das Ebenbild, er ist Christus. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich finde, das ist eine gigantische... Ja, mein Schatz. Was? Ich helfe dir. Danke.
Männer sind zum Dienen da. Ihr dürft mich zitieren.
Vielleicht habe ich es doch richtig rumgehabt.
Nee, ist okay. Nimm mal deine Haare da weg. Hei, hei, hei. Die vielen Haare. So, jetzt. Moment. Ja, jetzt. So, jetzt ist okay.
Okay, sorry. Genau, wir waren bei der Bibelstelle. Und ich finde, es ist eine gigantisch tolle Bibelstelle, die einfach beschreibt, Jesus ist alles in allem. Und wenn man eine Predigtreihe zum Thema Gemeinde macht, dann muss man eine Predigtreihe machen, die mit dem Thema Jesus anfängt. Weil wir lesen hier drin ganz deutlich, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Jesus ist die Ursache für Gemeinde. Ohne Kreuz und Auferstehung keine Gemeinde. Jesus ist das Ziel der Gemeinde. Wir warten auf den Bräutigam, der wiederkommt. Wir wollen mit ihm in Ewigkeit zusammen sein. Und Jesus ist der Leiter der Gemeinde. Wie wir gelesen haben, er ist das Haupt der Gemeinde. Wenn ihr jetzt an meine Studie zurückdenkt, da sind mir dann 5 Fragen eingefallen, die ich davon abgeleitet habe, mit denen ich heute mit euch besprechen möchte. Und das erste ist, weißt du, was Jesus für dich getan hat? Und die zweite Frage ist, warum ist es wichtig, den ganzen Jesus zu kennen? Die dritte Frage ist, ja, wie ist Jesus denn nun überhaupt? Die vierte Frage ist, wie ist dein Jesus? Und die fünfte Frage wird sein, wie kannst du Jesus noch besser erkennen? Wie kann ich Jesus noch besser erkennen? Wir fangen ein mit, was hat Jesus für dich getan? Und ich habe im Fokus, letzte Woche ganz zufällig, ein Interview von einem berühmten deutschen Rockstar, dessen Name nichts zur Sache tut, gelesen, da ging es um Gott. Und er wird gefragt, Herr, glauben Sie an Gott? Und seine Antwort war, ich möchte an was glauben? Vielleicht nicht an einen Gott, es können auch mehrere sein, ich bin ein ganz flexibler Typ. Und dann haben die weitergefragt, weil der hat jetzt ein Lied über in Gott geschrieben. Wie haben Sie sich denn als Sie sich mit dem Glauben beschäftigt haben, warum haben Sie das getan? Und er schreibt, Gott interessiert mich, vor allem was im Jenseits passiert. Die Vorstellung, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, ist mir weniger angenehm als die Version, ja, es gibt viele Wundertüten, die sich nach dem Tod offenbaren. Und das Dritte, was er dann gefragt wurde, war, stimmt es, dass ein Buddha auf Ihrem Nachttisch steht? Und er sagt, ja, Buddhismus, was? Buddhismus ist mir die liebste Religion, easy, entspannt, super tolerant. Die haben nicht diesen Alleinvertreteranspruch auf den einzig wahren Gott, weil man das Göttliche in sich erreichen kann. Das, finde ich, ist die beste Option. Und ich habe das gelesen und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht glaubt, dass das meine Meinung ist. Ganz vorneweg, das ist es nicht. Ich habe das gelesen, ich habe seinen Namen nicht genannt. Und ich muss euch sagen, der Mann ist so weit weg von der Wahrheit. Es ist entsetzlich. Es geht nicht um darüber nachzudenken, was hätte ich denn am liebsten und das glaube ich jetzt in Zukunft. sondern es geht darum zu fragen, was ist wahr, was ist richtig, was ist, und das glaube ich jetzt in Zukunft. Und dann habe ich einen Fels, auf dem ich stehen kann. Und nicht, wenn ich da stehe, mir denke, das finde ich am schönsten, also glaube ich das in Zukunft. Und hier in Kolosser 1, 18 bis 20, da steht drin, er, Jesus, ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, der Erstgeborene von den Toten. Merkt ihr, wie dieser Typ sich damit beschäftigt, was Ewigkeit, ja? Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass eventuell nach dem Tod alles aus ist, aber er sagt, ich hätte lieber die Wundertüte. Und hier steht, Jesus, der Erstgeborene von den Toten. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und ja, es ist ein Alleinvertreteranspruch Gottes, denn es gibt eine Geschichte. Und diese eine Geschichte, und es gibt nur eine Geschichte, die hat damit angefangen, dass Gott die Welt gemacht hat. Und er hat den Menschen gemacht und Gott und die Menschen lebten zusammen. Und es war eine perfekte Gemeinschaft und es war gut. Und dann kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde, mit der Rebellion, mit dem Ding zu sagen, ich mache nicht, was Gott von mir möchte, damit kam der Tod in die Welt. Damit kam Unfrieden. Damit gab es erst diesen Kriegszustand. Und Gott, dem das von Anfang an klar war, der nie einen zweiten Plan bringen musste, der nie erstaunt darüber war, dass es passiert, hatte von Anfang an geplant, dass er, Gottes Sohn, Jesus Christus, auf die Welt kommen wird, um mit seinem Tod dafür zu bezahlen, dass diese Sünde gekommen ist, diese Schuld zu begleichen oder wenn man auch will, wenn man sagt, die Scham, die Schande zu bedecken. Das war Gott von Anfang an klar und er hat gesagt, ich will diesen Weg gehen. Und wir lesen hier in dieser Bibelstelle, dass er in ihm alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jesus macht durch seinen Tod wieder Frieden, jetzt und in Ewigkeit, im Himmel und auf der Erde. Das ist die einzige Geschichte, die zu ewigem Leben führt. Und es bringt uns nichts zu sagen, wie wir es gerne hätten, sondern das ist die einzig wahre Geschichte, in der ewiges Leben ist, wo Gott verspricht. Gott verspricht, wer an Jesus Christus glaubt, meinen Herrn und Erlöser, der wird ewiges Leben haben. Das ist die Geschichte. Und ich möchte dich jetzt ansprechen. Du bist heute nicht zufällig hier. Du bist gerufen, dass Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser anzunehmen, das zu sagen, wow, Herr Gott, du liebst mich so sehr, dass du deinen Sohn für mich ans Kreuz gegeben hast, damit durch seinen Tod ich ewiges Leben, ich Vergebung der Sündung, ich Bedeckung meiner Scham bekommen kann, dass ich in dir für alle Zeit gerecht vor dir stehen darf. Spürst du, dass Gott es heute zu dir sagt? Und wenn ja, dann gib ihm eine Antwort. Das ist der Grund, warum wir an Jesus Christus glauben. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt gehen wir zur nächsten Frage. Warum ist es wichtig, den ganzen Jesus zu kennen? Denkt an meine zwei Eigenschaftenlisten. Warum reicht es nicht aus, sich ein paar Eigenschaften rauszupflücken und zu sagen, wenn der so ist, ist es gut? Ich möchte euch noch ein fiktives Beispiel erzählen. Irgendwas nie passiert, nie zugetragen, völlig klischeehaft. Stellt euch die Frau eines Polizisten vor. Nie da gewesen, genau, völlig unmöglich. Und diese Frau, wir nennen sie Paula, sie schätzt die Integrität, das Verantwortungsbewusstsein, die stattliche Uniform, ihren tollen Mann. Er ist ein toller Vater, er ist ein gigantischer Ehemann, er stellt was dar, er sieht gut aus, er hat eine hohe Moral, sie ist begeistert von ihm. Er sagt, das ist so ein toller Ehemann. Schatz, ich liebe dich. Du bist wunderbar, du bist liebend, du bist zärtlich, du bist umsorgend, du siehst gut aus. Aber eine Sache, Schatz, erzähl mir niemals was von deinem Arbeitsalltag. Ich will keine Geschichten hören über deinen Mut, ich will keine Geschichten hören über irgendwelche Schießereien, ich will keine Geschichten hören von irgendwelchen Risiken, ich will keine Geschichten hören von irgendwelchen Gefahren, in die du dich begibst. Ich will von all dem nichts wissen, denn in den Mann habe ich mich nicht verliebt. Das passt nicht in mein Zuhause. Das macht mir Angst. Das möchte ich einfach nicht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich der Ehemann wäre, dann wäre ich irgendwie ganz schön enttäuscht und traurig. Weil ich sagen würde, hey, du willst nur einen Teil von mir, warum willst du mich nicht ganz? Und ist es nicht so, wir machen das mit Jesus? Es gibt Eigenschaften an ihm, mit denen können wir gut. Die liegen uns nahe oder die gefallen uns und wir umarmen diese und sagen, Jesus, du bist so. Und es gibt Eigenschaften, die sind uns fremd. Die passen vielleicht nicht so richtig zu unserem Charakter oder vielleicht haben wir Angst davor. Und wir sagen, ja, und so bist du auch. Aber vor allen Dingen bist du so und ein bisschen so. Und ich glaube, dass wir gerufen sind, zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, wie du bist. Ich möchte dich erkennen, wie du bist. Und ich denke, ich möchte mich und dich herausfordern. Ich weiß nicht, es gibt so zwei Hauptkategorien. Die einen, denen möchte ich sagen, Jesus ist nicht zahm. Er ist gut. Nur gut, aber er ist nicht zahm. Und den anderen, die auf der ganz anderen Seite stehen, möchte ich sagen, es gibt keinen Sicherheitsabstand zu Jesus. Es gibt keinen Sicherheitsabstand zu Jesus. Aidan W. Tozer, schon tot, hat ein Buch geschrieben. Das ist definitiv kein neues Buch. Das kann man gut im Kopf erzählen, aber es hat Wahrheiten, die immer noch stimmen. Und zwar hat er ein Buch geschrieben über das Wesen Gottes. Und in diesem Buch schreibt er unter anderem, es ist für uns von größter Wichtigkeit, dass unsere Gottesvorstellung so nahe wie möglich an dem wahren Wesen Gottes dran ist. Eine richtige Gottesvorstellung, so wie Gott ist, wenn wir das richtig verstehen und mehr verstehen, ist die Grundlage für das praktische Glaubensleben. Sie ist das Fundament des Gottesdienstes. Du musst wissen, wen du anbetest. Ist es zu klein oder falsch gebaut, so muss das ganze Gebäude früher oder später zusammenstürzen. Ist es zu klein oder falsch gebaut, muss das ganze Gebäude früher oder später zusammenstürzen. Und Leute, ab und an erlebe ich das, wenn ich an mir selber und wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, dass ich einfach von Dingen ausgehe, die so einfach mehr meine Idee sind, als dass es Gott ist. Und warum ist es wichtig, Jesus ganz kennenlernen zu wollen? 3 Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Sonst wirst du enttäuscht, weil du von Versprechen ausgehst, die er dir nie versprochen hat. Weil du Erwartungen hast, die er so nicht erfüllen wird. Und weil du in einer Scheinwelt lebst und nicht in seiner Realität. Weil du nicht mehr Gott anbetest, sondern dir etwas zum Gott machst. Und das nennst du Jesus. So, ich habe euch grüne, blaue Zettelchen mitgenommen. Die dürft ihr einfach mal so durchgehen, ganz flicks und schnell. Einfach mal durchgeben. Wie ist Jesus denn nun? Und wir lesen in dieser Bibelstelle, ja, Jesus, lasst es auf der Zunge zergehen, macht eure Ohren ganz weit auf, das ist gigantisch. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ihr braucht es noch nicht lesen, kommen wir später dazu. Was hören wir noch von Jesus? Im Hebräerbrief steht, er ist das Ebenbild seines Wesens. Jesus ist nicht anders wie Gott sozusagen, sondern wir haben die Dreieinigkeit. Jesus, Gott der Vater, Gott der Sohn, also Jesus und der Heilige Geist sind 3. 3 Personen und doch 1. Und sie alle haben das gleiche Wesen. Das ist für uns nicht einfach zu verstehen. Ich glaube, es gibt keine wirklich klare Erklärung dafür. Das ist was man glauben muss. Aber so ist Gott. Und diese Wesensgleichheit mit Gott in Jesus, die ist unglaublich, wenn man das auf sich wirken lässt. Ich hoffe, dass ich euch das heute irgendwie näher bringen kann. Ich möchte nochmal die Bibelstelle mit euch angucken. Klick. Danke. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ebenbild bedeutet Deckungsgleichheit. Nicht nur ähnlich, deckungsgleich. Und wir lesen über ihn. Denn in Jesus ist alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, es ist alles durch ihn, zu ihm geschaffen. Es besteht alles in ihm und er ist vor allem. Jesus ist ganz Gott und Jesus ist ganz Mensch. Jesus ist der König und Jesus ist der Diener. Jesus ist der Löwe und Jesus ist das Lamm. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er ist der Löwe und er ist das Lamm. Er ist Gott und er ist Mensch. Er ist König und er ist Diener. Das sind Gegensätze, die einfach unvereinbar scheinen. Aber Jesus vereint sie in seiner Person. Und den größten Gegensatz bringt Jesus am Tod am Kreuz zusammen. Und das steht in Johannes 17. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Man kann etwas nicht besser vereinen. Zu sagen, Wahrheit ist eigentlich die eine Ecke. So ist es. Schwarz-weiß, Deckel weg. Wahrheit, so ist es. Und Gnade ist eigentlich das andere Ding, das sagt, okay. Ja. Und in Jesus Christus kann Gnade und Wahrheit zusammen sein. Durch seinen Tod sind zum einen, sagen wir ja, ich habe gesündigt. Ja, ich habe das getan. Die Wahrheit ist da. Aber sein Blut bedeckt die Schuld. Sein Blut bedeckt die Scham. Und es ist Gnade. Und es kann nur in Jesus Christus sein. Und das möchte ich euch einfach irgendwie, ich möchte euch vergrößern. Ich möchte mich vergrößern in dem Denken zu sagen, er ist Gnade und Wahrheit. Er ist König und Diener. Er ist Löwe und Lamm. Nicht nur eins von beiden. Es geht nicht darum, such dir den Jesus aus, den du gerne hättest. Ich hätte gerne das Lamm und ein bisschen König dazu. Sondern er ist beides, alles in allem, vollkommen und ganz und alles. Genau. Nochmal hierzu. Tozer hat in seinem Buch folgende Eigenschaften Gottes aufgezählt. Und die kommen jetzt da. Tozer sagt von Gott. Ja, weiter. Ja. Gott ist unbegreiflich. Gott ist unbedingt. Unbedingt bedeutet so viel wie, er ist von keinen Umständen abhängig. Gott muss nicht darauf warten, dass irgendwas passiert, damit er irgendwie irgendwas machen kann, sondern er ist unbedingt. Nicht an Bedingungen geknüpft. Er genügt sich selbst. Er braucht uns nicht. Unendlich. Unveränderlich. Allwissend. Gott ist weise, allmächtig, erhaben, allgegenwärtig. Gott ist treu, Gott ist gütig, gerecht, barmherzig, gnädig, liebend, heilig, souverän. Das ist Gott. Das ist Gott. Gott ist so viel mehr. Das ist unser Gott. Und Jesus ist Gott. Und dementsprechend ist alles das, was wir hier über Gott gelesen haben, genauso Jesus. Und ich möchte mit euch das zusammen lesen. Ihr habt diese Zettel da vor euch, da steht genau das drauf. Und die sollt ihr, wenn möglich, echt verinnerlichen. Lasst es uns gemeinsam lesen. Jesus ist unbegreiflich. Jesus ist unbedingt. Jesus genügt sich selbst. Jesus ist unendlich. Jesus ist unveränderlich. Jesus ist allwissend. Jesus ist weise. Jesus ist allmächtig. Jesus ist erhaben. Jesus ist allgegenwärtig. Jesus ist treu. Jesus ist gütig. Jesus ist gerecht. Jesus ist barmherzig. Jesus ist gnädig. Jesus ist liebend. Jesus ist heilig. Und Jesus ist souverän. Jesus ist alles in allem. Jesus ist Gott und wir sind dazu geschaffen, ihn anzubeten. Und Anbetung wird immer echter, je mehr wir wissen, was wir anbeten. Und sie wird immer tiefer, je mehr wir begreifen, wen wir anbeten. Und es geht nicht darum, dass unsere Worte besser geformt werden, sondern es geht darum, dass unser Herz immer mehr umarmt, wer Jesus ist und sagt, so wie du bist, dich bete ich an. Nun kommt die nächste Frage, wie ist dein Jesus? Und ich rede, einige von euch kennen das von mir, vielleicht habe ich sogar schon mal drüber gepredigt. Ich bin fasziniert davon, dass jeder Mensch ein Bild, ein Szenario, eine Vorstellung, so einen Moment visualisieren kann in seinen Gedanken, wie er sich mit Jesus sieht. Und das ist sozusagen dein natürlicher Zugang zu Jesus. Ich habe mal in unserer Hausgruppe den Test gemacht und habe mal jeden gefragt, wie ist dein Bild? Und jeder hatte eins. Also zumindest in unserer Hausgruppe hat es funktioniert. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es jetzt hier in diesem Raum auch funktioniert. Meine Frage ist, wie ist dein Bild mit Jesus? Wie ist dein Bild mit Jesus? Und ich hoffe, ihr habt jetzt so eine Idee. Ich erzähle euch von meinem Bild. Mein Bild ist so wie wenn man einem ein Foto ganz schnell hinhält und wieder weghält. Das ist nur so ein kurzer Moment, aber ich sehe einfach, Jesus Christus reitet auf dem weißen Pferd in der Schlacht vor mir her. Ich bin direkt hinter ihm. Erstaunlicherweise kann ich reiten. Aber in diesem Bild ist einfach so viel, ich sehe Jesus und ich weiß, er ist souverän und wir gehen in diese Schlacht rein und er weiß, er wird siegen. Es steht einfach schon vorne fest, er wird siegen. Und er hat so viel Autorität und so viel Herrlichkeit und so viel Glanz, wenn er dann in diese Schlacht reitet und ich reite hinter ihm. Und für mich ist einfach in dem Moment Loyalität so ziemlich das Wichtigste. Also da fühle ich mich wohl. Und das ist mein Bild, mein erstes Bild. Und ich habe Annelie gefragt, ob ich sein Bild auch erzählen darf. Und er, gerade eben. Und er hat zu mir gesagt, mein Bild ist eigentlich, ich bin in einer Alltagssituation und ich spüre, wie Jesus seinen Arm um mich legt und sagt, ey, ich bin mit dir. Das ist sein Bild. Aber welche Eigenschaften bestimmen dein Bild? Ihr seht, mein Bild deckt nicht alle Eigenschaften ab und ich glaube, es ist nicht möglich, ein Bild zu haben, das alles sofort abdeckt. Ich glaube nicht, dass das die Idee ist. Aber ich merke, mir ist Souveränität, Herrlichkeit, diesen Sieg, der da drin ist, ist mir sehr wichtig, da dabei zu sein. Gleichermaßen habe ich aber irgendwann mal im Gebet bemerkt, dass ich den Eindruck hatte, dass Gott zu mir sagt, das ist nur ein Teil von mir. Du brauchst ein weiteres Bild, Minimum eins. Und er hat mir ein weiteres Bild geschenkt. Und dafür musste ich beten, das kam mir nicht einfach so. Und dieses zweite Bild ist ein Garten, ein wunderschöner Garten, der von einer hohen, hohen Mauer umzäunt ist. Und es ist eine Abend-Nacht-Situation. Und Gott sagt, du musst, in diesem Garten in der Mauer ist so eine ganz kleine Tür, und er sagt, du musst deine Rüstung ablegen, um in diesen Garten zu kommen. Und wenn ich dann diese Rüstung ablege, dann kann ich in diesem Garten mit Jesus zusammen sein, einem Jesus, der mir natürlich in meinem ersten Bild nicht liegt, aber den ich immer mehr kennenlernen will. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du dein eines Bild gesehen hast, wie wäre das andere Bild? Wie wäre das Bild, welche Eigenschaften sind da drin? Wie würde dein Bild aussehen? Ich möchte dich sogar herausfordern, bete darüber. Nun die letzte Frage. Wie kannst du Jesus noch besser kennenlernen? Und die einzige über allem stehende Antwort ist, erlaube ihm, dein Bild zu vergrößern. Sei bereit dazu, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Ich möchte dich auffordern, im Laufe dieser Woche die Liste, die ich euch gegeben habe, durchzulesen, über den Eigenschaften zu beten, einfach mal überhaupt über die Eigenschaften nachzudenken. Sagen, was bedeutet das eigentlich? Und dann zu beten. Vielleicht das zu beten, was ich euch drunter geschrieben habe, vielleicht auch anders, das ist egal, aber zu beten, Herr, hilf mir, dass ich das Bild, das ich von dir habe, vergrößere. Ich möchte dich erkennen, wie du wirklich bist. Ich möchte dich in deiner Ganzheit erkennen. Ich möchte dich nicht klein machen, sondern ich möchte erlauben, dass du mein Herz einfach größer machst. Dazu möchte ich euch einladen. Wir haben jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes ein Abendmahl vorbereitet. Und wir lesen unter anderem in Johannes, dass Jesus relativ harte Worte hat, weil er sagt, wer mein Fleisch isst, und wer, beziehungsweise wer mein Fleisch nicht isst und wer mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Und ich finde, es ist aber so gut, dass wir Anteil haben dürfen an Christus. Wir sind eingeladen von ihm, Anteil zu haben an ihm, Anteil zu haben an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Und ich möchte euch einladen, wenn du Jesus Christus kennst, wenn er dein Herr und Erlöser ist, dass du nach vorne kommst, dir von denjenigen, die wir dazu ausgesehen haben, ihr dürft bitte vorkommen, die Abendmahlhelfer, genau. Lasst euch von ihnen einfach Wein und Brot geben. Geh zurück an deinen Platz und feier Abendmahl und sag, Jesus, ich will Anteil haben an dir. Und du bist Gott. Und du bist der Grund, warum ich ewiges Leben haben darf. Ich preise dich. Amen.